Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, worin der Sozialkundelehrer Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik zu unterrichten. Was ihr hier hört, ist die Neuaufnahme der Extremismus-Sendung. Wir haben uns nämlich überlegt, dass da nachzubessern ist, denn auch in der Politik lernt man nie aus und wir haben ein bisschen was dazugelernt. Beziehungsweise Thomas hat was dazugelernt, was er mir jetzt vermitteln wird. Hallo Thomas.
Hallo. Ja, also
die alte Folge war von 2016, da haben wir die aufgenommen.
Genau.
Und jetzt ist Anfang 2021, nur für alle, die sich fragen, was ist los. Ja, mitten in der Pandemie. Die dritte Welle fängt demnächst an, weil sie werden jetzt bald die Schulen wieder aufmachen und völlig ignorieren, dass wir Mutanten im Land haben.
Ja.
Ich musste da auch immer so feixen, immer wenn einer sagt, gefährliche Mutanten. Und ich so, oh Gott.
Ich finde das schlimm, weil ich glaube, der richtige Begriff wäre hier Mutationen eines Virus oder so. Keine Ahnung.
Ist Mutation nicht das, was passiert? Und die Mutante ist das, was hinten rauskommt?
Ich glaube, ja, aber ne, ich ziehe mich jetzt darauf zurück, ich bin Geisteswissenschaftler, ich muss sowas nicht wissen.
Ich will sowas nicht wissen, ich habe es noch leichter, ich bin Podcaster. Okay. Was war das Problem?
Also was war das Problem? Wir haben damals oder ich habe damals hauptsächlich die sogenannte Hufeisentheorie noch wiedergegeben. Da gab es damals auch schon Kommentare drunter, dass das nicht ganz zeitgemäß ist. Wir können das mal kurz thematisieren. Also die Hufeisentheorie sagt halt, dass Linksextremisten und Rechtsextremisten im Endeffekt jeweils am Rand der Gesellschaft stehen und du hast eine Mitte, ja, mhm. Und diese Mitte ist halt definiert, dass da die Links- und die Rechtsextremisten an jeder Seite sind und die im Endeffekt durch ihre Staatsferne und den Wunsch, den freiheitlichen Verfassungsstaat abzuschaffen, irgendwie sich ja in diesem Anliegen nähern.
Ja,
so habe ich das, glaube ich, damals
gesagt.
Weil
das Hufeisen sich so schließt. Was ja für eine Partei wie die CDU zum Beispiel nahezu lebenswichtig ist, diese Hufeisentheorie, weil die CDU für sich ja nie definiert hat, was sie ist, sondern sie definiert immer nur, was sie ist, indem sie sagt, was sie nicht ist. Und sie ist nicht die Enden des Hufeisens.
Ja,
wenn man denen aber genau zuhört, dann hört man das sehr, sehr oft. Und das ist eine sehr wichtige Theorie für eben Parteien, die sich gerne in der Mitte wähnen, ohne sagen zu können, was das eigentlich ist, die Mitte.
Ja, ja, aber von sich selber Negativdefinitionen zu machen, ist jetzt menschlich.
Klar, aber ja, vielleicht also, sollte eine Partei ein Angebot machen und nicht ein Abgebot.
Du redest von der CDU, ne?
Du hast gut, du bist in Bayern.
Ja, also wir, ja, wir haben...
Aiwanger.
Das ist Freie Wähler.
Sicher.
Ja, der ist Freie Wähler.
Ja, ja, steht drauf, aber ja.
Na. Die größte Verwundung der CSU sind die Freien Wähler in Bayern. Ja, es waren wie ein Kirchenschisma. Aber weg davon.
Jetzt reden wir über aktuelle Sachen, die sind dann in 5 Jahren, nehmen wir diese Sendung dann nochmal neu auf.
Ja, werden wir wahrscheinlich eben müssen, aber das ist eines der wenigen Themen, die man, wo halt so ein, auch so ein inhaltlicher Teil drin ist, den man hin und wieder updaten muss. Mhm. Ja, also die Kritik an der Hufeisentheorie ist halt, und das muss man sagen, ist auch Auslegungssache. Wenn man jetzt einfach nur diese Erkenntnis nimmt, die sind alle gleich verfassungsfeindlich, dann kann man sagen, ja, okay. Ja. Mhm. Was aber da oft impliziert wird und natürlich auch gerne eher so von Menschen, die rechts des Spektrums ist, dass der Linksextremismus vergleichbar wäre mit Rechtsextremismus.
Genau, weil brennende Autos so schlimm sind wie brennende Menschen.
Genau, also und dann kommt natürlich die progressive Seite und sagt, das stimmt ja alles nicht und so. Mhm. Und da ist natürlich irgendwie ein Punkt drinne. Das heißt also, man muss es alles mehr auseinander differenzieren. Das Problem ist nur, dann wird's unübersichtlich, ne? Und ich habe dann als Lehrkraft das Problem, ich habe nur so und so viele Stunden, ja? Mhm. Ich unterrichte einen Kurs Politik und nicht das Hauptseminar politischer Extremismus.
Ja.
So, und ich habe halt irgendwie maximal 2 oder 3 Stunden und natürlich kannst du selbst mit dem Argument, dass Linksextremismus ja hauptsächlich sich in seiner Gewalt in Sachbeschädigung äußert, auch nicht ganz kommen, denn wir hatten natürlich auch linken Terror in Deutschland.
Ja.
Ja, also der links motiviert war. Nun muss man sagen, ja.
Wann haben wir das zuletzt gesehen? Also ich kann, 70er Jahre, klar, Herrhausen-Mord,
gab es dann auch noch was? Also ich bin 89 hier dazu gestoßen, zu diesem Land. Mhm. Ja. Das ist nach der RAF durch gewesen, oder?
Im Grunde ja, also in meiner Wahrnehmung auch, aber vielleicht übersehen wir was, ich weiß es gar nicht.
Meines Wissens nicht.
Mhm. Können die Leute ja in die Kommentare
schreiben. Du hast auch interessanterweise, hast du, wenn heutzutage so Gewaltverbrechen geschehen, wo man einen politischen Hintergrund vermutet, gibt es im Endeffekt eine erste und eine zweite Vermutung, welche Art von Extremismus das ist. Die Erstvermutung ist aktuell immer noch ja religiöser Fundamentalismus von Muslimen, mhm. ja, also Islamismus, und die Zweitvermutung ist dann schon tatsächlich heutzutage rechts. Und das aus gutem Grund, weil die Evidenz ja. ist da jetzt erstmal. Ne? Ja, also wenn wir uns angucken, was in den letzten Jahren passiert ist, ja, Islamismus oder aber Rechte und hin und wieder auch Rechte, die man für Islamisten hält. Mhm. Ja, also wo man dann so feststellt, ja, okay, unsere Erstvermutung war es nicht, es war doch jemand anderes. Eine andere Art von Grundlage. Das heißt also, man kann an der Stelle dann differenzieren. So. Und natürlich muss man dazu auch sagen, den Linksextremismus, der so staatsabschaffend ist, mhm. oder das möchte.
Ist der überhaupt eine relevante, eine ernstzunehmende Größe, oder sind das irgendwelche Freaks, die ja dann vielleicht in eine Linkspartei aufschlagen oder dann irgendwelche kommunistischen Randparteien gründen? Oder so? Also ist das wirklich eine Gefahr?
Naja, also du hast natürlich solche Gruppen wie die Antideutschen, ja. Aber
ich habe jetzt, also ich in meinem, ich nenne mich mal linksliberal, kapitalistisch, kleinbürgerlich geprägt und selbst sehe die und denke mir, was wollt ihr denn, ihr Vögel, haut mal ab. Und dann war's das. Also die machen mir persönlich keine Sorgen. Aber das muss ja nicht heißen, dass man nicht besorgt sein muss deswegen. Darum
frage ich immer dich. Es ist auch immer die Frage, auf welcher Seite du stehst. Ja, also wenn ich jetzt Chefredakteur der Welt wäre, dann würden die mir Sorgen machen. Aber so generell, es ist aktuell, gibt's das nicht. Sondern wenn du siehst, an welcher Stelle linksextremistische Organisationen, ja, also so standardmäßig zum Beispiel die Antifa, die ja immer als linksextremistisch gilt, wobei das ganz interessant ist, das Grundgesetz an sich ist antifaschistisch. Also
eben, und die Antifa ist ja auch keine Organisation, also nicht die ja. geschlossene, durchorganisierte hierarchische Einheit, als die sie so gerne dargestellt wird, wiederum von rechts.
Ja, na gut, weil die nicht verstehen, dass es auch ohne Hierarchie geht. Das ist aber
okay, ja, schöner Grund.
ja. ja, also da muss man dann sagen, wenn du da guckst, ne, so, also antifaschistische Aktionen und so, das wendet sich heutzutage aktuell, ne, wir sind Anfang 2021, wendet sich das gegen Querdenker und Ähnliches.
Ja.
Also es ist mittlerweile eine reine, naja, schon fast Gegenprotest, der so fast ins Bürgerliche mündet. Ja. Mhm. Also wenn du solche Organisationen hast wie Omas gegen Rechts, das ja, tust du dich schwer zu sagen, das ist Linksextremismus. Und ja. Das ist auch, glaube ich, das Problem, ja, dass man das eben nicht mehr gleich sehen kann. Und wir jetzt im Allgemeinen, in der allgemeinen Verteilung auf diesem Rechts-Links-Spektrum, also ne, rechte Seite konservativ nationalistisch und linke Seite progressiv.
Internationalistisch. Das funktioniert ja. nicht mehr, ne?
Ja. Ja, naja, man würde halt irgendwie sagen, so sozialistisch vom Wirtschaftlichen her. Es gibt ja auch noch diesen Political Compass, der einen Wirtschaftsliberalismus und einen gesellschaftlichen Liberalismus auf so ja. zwei Ebenen setzt.
Ich wollte gerade sagen, weil das mit dem Sozialismus, das funktioniert halt vorne und hinten nicht mehr. Also ich bin viel zu kapitalistisch, aber trotzdem nicht rechts genug. Das geht alles nicht mehr auf.
Ja, aber da ist halt, da, ich meine, da kannst du ja in Berlin schön den Lackmustest machen. Mhm. Für oder gegen Mietpreisbremse?
Ja, dafür. Aber ich bin halt auch Eigenheim, also meine Wohnung gehört mir. Ich habe damit nichts zu tun.
Ja, aber ne? Könnte man ja auch sagen. Das ist ja theoretisch, ist ja sehr. allein die Art, wie über sowas diskutiert wird, ist ja dann im Endeffekt, ne, da reden, wird von Enteignung geredet und so weiter. Also es wird auch, es werden sehr schnell bei Sachen, wo man sagt, man würde einen regelnden Eingriff in den Markt machen, ja, Ortoliberalismus oder so, ja, du machst Marktregeln oder so, wird heutzutage schon sehr schnell gesagt, das sei ja Sozialismus.
Zumindest ja, also, sagen wir mal, das sei Extremismus, ne? Also im Moment ist ja alles extrem irgendwie, ja.
Ja, also die Vorwürfe des Extremismus gehen in alle Richtungen immer schneller.
Ja.
Die Mitte ist noch schwieriger. Es gibt ja mittlerweile auch sowas wie die Idee des Extremismus der Mitte, ja, wobei
man.
Was
ist das eigentlich?
Naja, das ist insofern dann die Idee, dass du ja von einer Mehrheit der Leute, die sich für die Mitte halten oder die sich da konstituieren, irgendwie unterdrückt wirst oder so, ja.
Also die Tyrannei der Mehrheit sozusagen.
Ja, oder natürlich solche Konzepte wie, also dass du da halt sagst, es ist Rentnerrepublik, ne? Dass halt einfach der Konservativismus, der halt mit dem Alter kommt, sich über die Überalterung der Gesellschaft auch allgemein ausdrückt.
Ja, aber das bedeutet ja nicht Rentenrepublik. Rentenrepublik bedeutet ja, dass wir nicht mehr produktiv sind, sondern nur noch konsumieren und Lizenzhandel betreiben.
Naja, das kommt drauf an, wie du es definierst.
Okay. Also ich definiere es aus der Ökonomie raus, ja, okay.
Ja, gut, ich habe Rentner gesagt.
Ach so, ich habe Rente, okay, ja, okay.
Okay, ne? Also du meinst, das, was du meinst, ist mit dem Begriff richtig, das, was ich meine. Also Rentnerrepublik ist die Idee, dass die Überalterung der Gesellschaft zu einer Gemütslage des dauerhaften Konservativismus führt.
Ja.
Ne? Zu einer Bequemlichkeit.
Ja.
Und dann hast du halt natürlich, wenn die Mitte der Gesellschaft sich so aus dem Geist der 50, 60-jährigen arrivierten Menschen kommt, ne?
Mhm.
Dann ist es viel, viel schwerer, irgendwie auch progressiv zu sein, wenn man jung ist und ähnliches, ne? Und es schleicht sich so eine Trägheit in die Gesellschaft. Also das ist auch ein Problem.
Angela Merkel ist ja da auch ein, zumindest die letzten Jahre, Merkel, die ersten wahrscheinlich auch, da hat nur noch keiner so genau hingeguckt, ich jedenfalls nicht, aber Angela Merkel mit dieser Trägheit, bloß keine Belastung, bloß nichts Außergewöhnliches, ist ja vielleicht auch tatsächlich Ausdruck dessen.
Ja.
Also, dass sie sich so lange im Amt halten konnte. Es ist halt, bewegt sich halt nicht wirklich was, ne?
Ja, führt interessanterweise aus meiner Sicht aber auch zu Extremismus.
Absolut.
Denn, Wir wünschen uns schon eine gewisse Menge an Regierung.
Ja.
Ja, und Angela Merkel ist sehr gut darin, entweder Regierung zu verstecken oder Regierung nicht zu machen. Da kann man sich
verstecken
nicht ganz
oder
so
verweigern, ja.
Ja, du kannst dir nicht ganz klar sein darüber, was sie dort tut, weil es sehr undurchsichtig ist. Oder besser gesagt, es werden Entscheidungen getroffen und fertig, aber es findet halt nicht so ein Diskurs statt und findet auch keine Rechtfertigung statt, sondern Rechtfertigung funktioniert über Notwendigkeit.
Ja, und gleichzeitig will der Souverän irgendetwas spüren, ne? Um das Ganze jetzt mal so auf das Individuum runterzubrechen. Man will ja irgendwas spüren, man will ja nicht die ganze Zeit irgendwie so vor sich hin plätschern, sondern irgendwas. Entweder will ich begeistert zustimmen oder mich lautstark abwenden oder, aber beides geht ja nicht, ja.
Ja, na, und es gibt auch immer so ein bisschen ein Desiderat danach, dass halt Politik sich durchsetzt.
Für die Jüngeren unter euch, Desiderat ist das, was Intellektuelle sagen, wenn sie meinen, dass irgendetwas fehlen würde.
Ja, man könnte auch sagen, ein Wunsch.
Ja.
Das ist, womit ich mich immer, naja. Also.
Der Philologen.
Das Schöne ist, ne, die Leute, die wissen, wie ich aussehe, wissen, dass das intellektuelle Gequatsche so überhaupt nicht zum Bild passt. Also bei Merkel hast du halt, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Ursprung, dass halt Menschen, die einen gewissen Autoritätswunsch haben, den irgendwohin kanalisieren mussten und das ist halt dann der Weg Richtung AfD gewesen.
Ja.
Wobei man ja die Genese der neuen rechtspopulistischen Parteien und so auch nicht, das hat nichts mit dem klassischen Rechtsextremismus erstmal zu tun. Mhm. Ja, also klassischer Rechtsextremismus ist irgendwie NPD, ne?
Ja, aber wenn du so diese vier großen wie nennt man das, Merkmale des Rechtsextremismus, die findest du halt schon bei so einer Partei wie der AfD, ne? Was, Ungleichheit, Autoritarismus, was war noch? Antipluralismus und das vierte habe ich vergessen.
Keine Ahnung, jetzt ehrlich zu, ich kenne ihn nicht.
Ethnonationalismus oder wie es heißt?
Ich schlag das jetzt nach. Warte. Okay, Holger schlägt das nach. Das finde ich jetzt auch interessant, weil die kenne ich nicht. Liebes Publikum, hier lerne ich jetzt auch was.
Wikipedia, Hauptmerkmale. Ethnizismus, Ungleichheit der Menschen, Antipluralismus, Autoritarismus. Daran kann man das, finde ich, eigentlich auch ganz gut erkennen. Und wenn man diese vier Merkmale einfach mal anwendet und nicht direkt Rechtsextremismus damit zu definieren versucht, sondern erstmal dieses Rechtsaußen damit zu definieren versucht, trifft das auf extrem viel zu, was sich in der Mitte wähnt. Und das macht mir Sorgen.
Genau, also wir haben eine Diskursverschiebung. Da möchte ich eigentlich auch erstmal jetzt noch hin. Wenn du heutzutage so das Grundgesetz, so wie es gemeint ist und so wie wir es auch mal in diesem Podcast hier besprochen haben, vertrittst. Mhm. Also zum Beispiel, dass halt Meinungsfreiheit seine Grenzen hat. Mhm. Dass es so eine Freiheit des Einzelnen gibt, ja, die geschützt werden muss. Ja. Ja. Dass es auch Grenzen staatlicher Autorität gibt. Dann stehst du unheimlich schnell links.
Ja, unter Extremismusverdacht, unter Linksextremismusverdacht, ja. Weil links ist ja, je nach Milieu natürlich, ist links genauso ein Schimpfwort wie rechts geworden. Was witzigerweise, als ich jung war, auch noch nicht der Fall war. Das hat in den Baseballschlägerjahren erst angefangen, in meiner Wahrnehmung.
Ja,
also dass die in den Baseballschlägerjahren hat es angefangen, dass rechts schon das Problem beschrieben hat. Und nicht erst rechtsextrem, rechtsradikal, rechtsaußen. Und der Backlash sozusagen, wo das Pendel jetzt halt auch in die andere Richtung schwingt, ist, dass ich seit, ich sag mal, vielleicht 10 Jahren oder sowas auch wahrnehme, dass links nicht einfach mehr eine Positionsbeschreibung im politischen Spektrum ist, sondern eine Problembeschreibung innerhalb der Gesellschaft oder über die Gesellschaft gestülpte.
Ja, und ich glaube, das aus meiner Sicht fängt das sogar schon ein bisschen früher an. Und der Weg zu dem modernen Rechtsextremismus führt eigentlich ein bisschen über diese neoliberale Treppe.
Ja.
Neoliberalismus war und ist ja noch teilweise, ne, also wir sind jetzt gerade da in so einem Zeitenwandel, die vorherrschende Sicht darüber, wie man über Wirtschaft und über den Eingriff des Staates in die Wirtschaft denkt. Mhm. Und einer der zentralen Punkte ist, den Menschen auf Eigenverantwortlichkeit zu reduzieren. Ja, und ich meine, wir reden jetzt 2021, Friedrich Merz hat zum dritten Mal irgendwas bei der CDU verloren und ist damit der erfolgreichste Verlierer der CDU.
Deutschlands bekanntester Nobody.
Ja, also es ist sehr interessant, ja, an der Stelle, aber der ist ja ein großer Vertreter genau dieses Denkens. Mhm. Und man kann bei Herrn Merz zum Beispiel, indem wir sich äußern und auch indem wir, was man dann sehen kann, immer wieder sehen, dass dort eine gewisse, ja, grundlegende Verachtung ist gemein, aber es ist wahrscheinlich das, für bestimmte Gruppen von Menschen existiert. Ja, ja. Also wird halt so eine Art Wirtschaftsdarwinismus, ne, aufgerufen. Nö, gesagt.
Sozialdarwinismus ist das. Ich würde das tatsächlich so nennen. Also ja. Es ist eigentlich, der kämpft halt nicht gegen Armut, sondern der kämpft gegen Arme, weil er vermutlich denkt, dass der Arme selbst schuld an seiner Armut ist.
Ja, na, das ist ja die grundlegende Idee. So, ja. Und von da aus kannst du eine wunderschöne Linie ziehen in die moderne AfD von diesem Denken. Ne? Ja, wie hat das denn angefangen? Ne? Das hat angefangen mit Herrn Lucke, mit Leuten, die halt auch ähnlich gedacht haben. Mhm. Und wenn ich diese Tür erstmal öffne, ja, dann hast du dann auf einmal diese Menschen, die da rinkommen und sagen, ja, aber das können wir doch verallgemeinern. Ja, wir können das doch immer breiter machen.
Genau, ja, du hast dann halt nicht mehr eine Verachtung aus, ich sag mal, ökonomischen Gründen, sondern hast halt, also so jemand wie Friedrich Merz oder Lucke, die sind halt die Stärkeren, weil sie mehr Geld haben, weil sie mehr politischen Einfluss haben über ihre Netzwerke. Und du erweiterst das halt dahingehend, dass derjenige sich für ja die natürliche Regierung oder den natürlichen Anführer oder sowas hält, der nicht unbedingt ökonomisch stärker ist, sondern Muskelkraft hat. Das ist das.
Ja.
Ob ich jetzt jemanden verachte, weil er irgendwie schwächer ist als ich, weil ich ihn jederzeit zusammenschlagen kann, oder ob ich ihn verachte, weil er ärmer ist als ich, weil ich mir jederzeit Staat kaufen kann. Also jetzt im Sinne von staatlicher Dienstleistung. Da ist der Unterschied ist nicht mehr so groß.
Ja, oder der halt dann auch aus einem vermeintlichen Bild einer Gesellschaft, die das ich habe, herausfällt.
Auch das, ja. Mhm.
Egal, ob du jetzt irgendwie LGBT Sternchen bist oder ob du die falsche Hautfarbe hast oder den falschen Namen. Ja, und man kann das dann halt immer enger ziehen. Und der Weg kommt so ein bisschen von dort. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart gucken, haben wir halt eine Diskursverschiebung dahin, dass sehr viele Dinge, die wahrscheinlich noch in den 90ern, aber definitiv in den frühen 2000ern, weil da kann ich mich dran erinnern, eher so unsagbar rechts waren, mittlerweile sagbar sind. Ne? Und ja. Es ist verschoben worden und gleichzeitig verschiebt sich halt der linke Rand mit. Nun hast du auf der linken Seite natürlich, ne, also progressive Stimmen im Netz fordern natürlich immer mehr. Ne? Ja. Also du hast halt auf der linken Seite, und das ist jetzt definitiv kein Extremismus, aber du hast natürlich Forderungen von FeministInnen, du hast Forderungen aus dem Bereich. Das wird aber alles gleichzeitig immer sofort als Angriffe auf die Gesellschaft wahrgenommen, weil die Mitte anscheinend ganz woanders liegt.
Ja.
Weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Und wir haben halt eine Diskursverschiebung in Richtung rechts, sodass, wenn Leute dann sagen, ja, Moment mal, ne, also Meinungsfreiheit bedeutet halt auch, dass die Grenzen hat, dass wir hier nicht alles sagen dürfen in diesem Podcast, ja. Und Meinungsfreiheit ist so ein offensichtliches Beispiel noch, ja, aber auch zum Beispiel die Diskurse, die wir jetzt in der Corona-Pandemie über die Frage haben, wie irgendwie Impfungen verteilt werden, wie der Geld verteilt wird, ja, da merkt man dann, dass man sehr aufpassen muss, wo dann schon irgendwie so der verfassungsrechtliche Rahmen überschritten wird, ja, wo dann gesagt wird, ja, geht auf einmal unheimlich viel.
Mhm.
Ja, und gleichzeitig hast du aus meiner Sicht einen sehr bedenklichen Wunsch nach Autoritarismus, der unabhängig von den Strömungen ist.
Ja.
Den kannst du noch
dass mal jemand, nehmen. Dass mal jemand ein Machtwort spricht. Ja.
Ja, naja, also es wird halt auch im Rahmen des Klimawandels wird gerne der Begriff, ja, der Ökodiktatur durch die Gegend geworfen, dass man sich da jemanden wünscht, der da hingeht, ja, und jetzt endlich mal da, ja, mit harter Hand durchregiert. Ja, das damit, um die Welt zu retten. Und das Problem ist natürlich, ne, Autoritarismus mit guten Absichten ist jetzt nicht wirklich besser als Autoritarismus mit schlechten Absichten. Und jeder autoritäre Herrscher oder, ja, das kann man ruhig männlich lassen.
Ja,
so die Menge an Königinnen ist relativ gering. Und da weißt du nicht, ob die autoritär waren. Ja, hat halt auch immer das Beste gewollt. Und die Idee der demokratischen Verfassungsstaaten ist, dass wir uns unseren Herrscher aussuchen und ersetzen können.
Jo.
Ja, damit er das neue Beste macht.
Diesen latenten Wunsch nach einer autoritären Figur an der Spitze, hast du das Gefühl, dass es mehr wird oder dass es weniger wird? Weil ich glaube ja, ne, autoritärer Charakter, hier Dingens, ne? Ich will die ganze Zeit Adorno sagen, aber Adorno war das nicht mit dem autoritären Charakter, ne? Sondern das war
Habermas.
Gehirn. Autoritärer Charakter. Autoritärer Charakter. Horkheimer. Erich Fromm. Max Horkheimer. Scheiße, jetzt habe ich ja noch das Mikrofon umgeschmissen. Warte mal. Ich gucke mal, autoritärer. Ach so, siehst du, okay. Fromm, Adorno, Horkheimer. Okay, autoritärer Charakter. Ja, gut. Machen wir mal anders.
Okay.
Dieser Wunsch nach einer wie auch immer gearteten Autoritätsfigur quer durch alle Strömungen, hast du das Gefühl, dass das mehr wird oder dass das weniger wird? Weil ich habe nämlich zumindest die Hoffnung, dass es weniger wird, weil das haben zu wollen, ist natürlich auch ein Nachhall des Familienbildes, das ja zumindest wahrscheinlich bis in die späten 90er, wenn nicht noch viel länger, zwar fragwürdig war, aber gar nicht wirklich in Frage gestellt wurde. Und diese Normalfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder, das ist ja eigentlich eine autoritäre Beziehung, die da stattfindet. Vater haut auf den Tisch, da hat George Lakoff auch mal sehr schön drüber geschrieben, ein amerikanischer Soziologe, ist er, glaube ich, auch Politikwissenschaftler.
Ich bin im Osten aufgewachsen, da war es ein bisschen anders.
Ja, aber ihr habt halt nicht gewonnen. Ne? Das ist halt ja auch so ein bisschen das Problem.
Ja,
also wir haben euch da ja was übergestülpt.
Und der Wunsch nach Autoritarismus im Osten kommt dann halt darin, dass man im Autoritarismus der DDR gut versorgt war.
Ja.
Ja. Und deswegen kein Problem hatte, weil das war ja in meinem Sinne oder besser gesagt für ein gutes Auskommen.
Aber wenn du jetzt auf die jüngeren Generationen guckst, hast du da immer noch den Eindruck, dass die einen autoritären, dass die Autorität wollen, oder haben die das mit der Demokratie eher verstanden? Weil die Eltern nicht mehr, weil Vater nicht mehr das Machtwort spricht zu Hause.
Das individuelle Leiden unter autoritäre Familie steigt. Also insbesondere, weil du kannst jetzt halt immer mehr beobachten, dass auch Transmenschen zum Beispiel an Schulen sichtbar werden.
Ja.
Ja. Also so. Und damit wird halt auch Konflikte mit autoritären Elternhäusern sichtbar.
Mhm.
Ja, ich hatte bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren nicht das Phänomen, dass ich SchülerInnen hatte, die in Wohnheimen auf einmal gelandet sind, ja, weil sie sich geoutet haben.
Mhm.
Ja, und das sind so Effekte, die zeigen sich jetzt langsam. Also ich glaube schon, dass es da so ein Gegenwind gibt, der was heißt Gegenwind? Also
ein Aufwind, ne? Also dass im Grunde die autoritäre Seite gerade ein Rückzugsgefecht erlebt.
Ja, vor allen Dingen, weil für junge Menschen, glaube ich, viele Dinge egal sind, die für Menschen in unserem Alter im Zweifel noch ein Politikum sind.
Ja.
Also ich habe das, nachdem ich Gender relativ offen unterrichte, ja, nach dem Motto, also hier so, das ist alles, was es gibt, und ja, whatever floats your boat.
Jo.
Und hier sind die impliziten Probleme. Habe ich nicht so ein Problem, aber ich habe ältere Kolleginnen und Kollegen erlebt, die mit zum Beispiel auch so medizinischen Vorstellungen von Abnormitäten da noch reingegangen sind und dann halt mal irgendwie eine Dreiviertelstunde von den Schülerinnen und Schülern geschitztormt wurden vor Ort, ja, weil die ihnen, naja, die haben denen dann halt den Kopf gewaschen, die haben gesagt, was erzählen Sie denn hier für einen Quatsch, ja, was ist, ja, und stehen dann entrüstet irgendwie vor dir und sagen, ja, was da erzählt wird, das ist doch vollkommen okay und das ist doch vollkommen egal. Und ja, da sind, glaube ich, einfach egalitäre Dinge schon gelaufen, die um die wir uns noch kümmern. Ja, also ja. Wenn du jetzt siehst, das Selbstbestimmungsgesetz und das Transsexuellengesetz, ne, das ist ja jetzt alles am Laufen, dass sich da was ändert. Da findest du, glaube ich, so unter jüngeren Menschen weitaus weniger Einwände. Ja, natürlich gibt's da auch Leute, die sind dann Prinzipien treu oder sind dann halt auch da sehr auf der Gegenseite. Ja, aber du hast
Gefühlt ist das die Minderheit. Also gefühlt ist das genau sind das genau die Außenseiter, die sie eigentlich schon immer hätten sein müssen. Die es aber geschafft haben, über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, genau alle anderen zu Außenseitern zu machen.
Naja, du hast da auch, glaube ich, einfach weniger, also ich habe jetzt auch so ein Abiturienten-Dings, ne? Also das ist natürlich, ich bin ja so eine Art Berufsgymnasium, da hast du mehr so eine Offenheit für sowas, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du dich als Transschülerin an einer Mittelschule outest oder an einer Hauptschule irgendwie, ja, in einem der unfreundlicheren Bezirke in Berlin. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob man da so negativ drüber denken sollte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dann halt irgendwie da auch der große Rabauke da steht und sagt, nö, ich akzeptiere das, ne? Ja. Und dann kriegst du, ja, und wenn du hier meinen Freund anmachst, dann kriegst du aber eins auf die Fresse. Mhm. Weil da ändern sich ja auch Sachen, ne? Da werden ja auch Realitäten einfach angenommen.
Ja.
Und wir hatten es vorhin schon mal mit Rentnerrepublik. Dieses Gefühl, dass man, ne, diese Trägheit in der Gesellschaft, ja, die halt auch durch die Überalterung kommt, das führt halt dazu, dass dass Diskussionen geführt werden, die vielleicht gar nicht mehr so angemessen sind.
Mhm.
Ja, wo die Gesellschaft weiter ist als der politische Diskurs.
Mhm.
Ja, ganz vorne war jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel die Ehe für alle.
Jo.
Ja, also da war der gesellschaftliche Diskurs war eigentlich schon durch. Ja,
der war aber sowas von durch. Also der gesellschaftliche Diskurs war schon längst an einem Punkt, wo er gesagt hat, warum diskutieren wir das denn bitte schön überhaupt noch hier? Ja. Also ja, der war richtig durch, ja.
Ja, also da haben sogar die Kirchen irgendwie gesagt, na ja, wenn ihr das auf eine spezifische Art macht, ja, whatever, ja. Mhm. Also, und da muss man dann sehen, da zeigt sich halt so diese Rechtsverschiebung.
Jo.
Aber wir haben noch andere Arten von Extremismus. Und über die müssen wir auch noch reden.
Wen haben wir denn noch? Die Jesus-Freaks haben wir noch, religiöser Extremismus?
Ja, du müsst jetzt aufpassen. Jesus-Freaks ist ein fester Begriff für eine feste Gruppe.
Okay.
Kennst du das nicht?
Ja, doch, das irgendwas hatte ich vor vielen Jahren. Aber letztendlich ist es auch Extremismus, oder? Ist es kein Extremismus?
Christlicher Extremismus würde ich immer sagen, die Postergruppe ist Evangelikale.
Ja.
Ja?
Haben und vielleicht neuerdings auch die Polen.
Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, dass das politischer ist, als es religiös ist.
Ja.
Ja, ich glaube, eine Sache sollte man bei Christentum nicht vergessen. Nächstenliebe ist ein zentraler Punkt.
Ja.
Ja, und Nächstenliebe geht weiter eigentlich im christlichen Glauben als der Moment, dass ich sage, der Nächste muss aber so sein wie ich.
Mhm.
Ja, also ich habe das immer so verstanden, dass ein guter Christ auch dem, ja, weil wir jetzt das als Beispiel schon hatten, ja, dem Transmenschen hilft, weil das ein Mensch ist, der Hilfe braucht.
Mhm.
Und es ist dem, ja, wenn dieser Mensch in der Welt ist, hat Gott ihn dort gewollt.
Mhm.
Also helfe ich diesem Menschen.
Ja.
Das hielt ich immer für eine gute christliche Ethik.
Mhm.
In dem Moment, wo ich da einen Unterschied mache, muss ich vielleicht nochmal überlegen, was meine christliche Ethik ist. Aber ich bin da vielleicht der Falsche, darüber zu philosophieren. Ich war nur an der katholischen Uni. Ja. Und also Evangelikale sind zum Beispiel da sehr stark, weil die machen natürlich das andere. Die lesen nur das Buch und nehmen das Buch ernst.
Mhm.
Das habe ich ja gerade gesagt, ich war an der katholischen Uni. Einer der schönsten Sätze, den mir mal eine theologiestudierende Person gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, ob das männlich oder weiblich war. Also die mir mal erzählt wurde, war, dass der Dogmatikprofessor, Dogmatik ist Auslegung der Bibel,
ja,
angekommen ist in der ersten Vorlesung und hat das Buch, hat die Bibel hochgehalten und hat gesagt, meine Damen und Herren, das ist ein Märchenbuch.
Oh, wow, ja.
Ja klar, katholische Dogmatik. Das heißt nicht, dass es nichts bedeutet, ganz im Gegenteil.
Mhm.
Der zweite Satz, und den kann man sich wirklich mal merken, weil ich finde ihn so schön und es ist ein guter Umgang eigentlich damit. Man kann die Bibel auf zwei Arten nehmen, nämlich ernst oder wörtlich.
Das ist wirklich schön, ja. Und die Evangelikalen nehmen sie wörtlich. Ja.
Richtig. Ja, man muss da weitergehen, weil wenn du sie wörtlich nimmst, dann ist ja die Erde in 6 Tagen entstanden und du hast gewisse Zeitprobleme.
Mhm.
So. Evangelikale sind zum Beispiel ein Problem und da sind wir dann halt auf einmal bei solchen Sachen, dass wir in Deutschland halt Lebensschützer wieder haben. Ja?
Ja.
Wir haben so Debatten, die halt auch eigentlich durch sind, ne? Schwangerschaftsabbruch und so. Es gibt Menschen, die denunzieren da Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, obwohl das gesetzlich geregelt ist.
Ja.
Ja. Und das auch nur aus persönlicher Befindlichkeit. Ich meine, hallo?
Ja. Es sind wenn es wirklich Lebensschützer wären, würden sie sich noch um ganz anderes Leben Sorgen machen, ja.
Ja, ja, nee, es geht immer nur um das Leben, für das man keine Verantwortung übernehmen muss.
Ja. Also und als Kollateralnutzen natürlich noch wunderbar Kontrolle über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Frauen.
Ja, na, du weißt ja, ne, dass das am meisten regulierteste Geschlechtsteil der Welt ist der weibliche Uterus.
Ja.
Ja. Hast du schon mal ein Gesetz über einen Penis gehört? Ich kenne keine Penisgesetze.
Nee.
Das ist komisch, ne?
Das
könnte sein, dass die Männer machen. Das ist ein Punkt. Und dann natürlich die andere Art von religiösem Fundamentalismus ist Islamismus. Wobei Islamismus auch eine ganz, ähnlich wie die Evangelikalen, eine Spartengeschichte ist. Ja, da wird dann immer vom politischen Islam geredet. Das ist ein Kampfbegriff. Ja, was halt ist, es gibt halt Menschen, die nehmen auch ihre Religion so ernst, dass sie der Meinung sind, dass man eine Gesellschaft grundsätzlich nur nach diesen religiösen Vorstellungen gestalten sollte.
Ja, machen ja manche Christen auch. Ne?
Genau. Also. Und dann nimmt man sich nicht viel. Ich meine, die evangelikalen Partei ist die Partei bibeltreuer Christen. Ne?
Ja. Und du findest auch genug Evangelikale in den sogenannten Volksparteien, so ist das nicht.
Naja, CDU, ne?
Ja.
Da dürfen wir ihnen immer vor, dass sie nicht christlich sind.
Ja.
Ja, also das ist so eine Sache, die gibt's halt auch. Und ich meine, vielleicht ist da auch das Problem mit dem Islamismus, dass es eigentlich keine anständige politische Vertretung von Muslimen in Deutschland gibt.
Was mich sehr wundert übrigens, weil das sind, glaube ich, 8 Millionen, also 10% des Souveräns ist muslimischen Glaubens und wir sehen ja keine Repräsentanz dessen.
Ja,
was, ne, schon mal ganz interessant ist, das könnte nämlich ja auch bedeuten, dass der Islam wesentlich zufriedener mit unserer Rechtsordnung ist, als das Christentum das ist, weil das Christentum ja immer wieder hergenommen wird, um irgendwas zu begründen, was ja Einschränkung ist und Verbot ist, ne, der Uterus.
Oder aber, dass wir das gut genug hinkriegen, dass diese Menschen keine Teilhabe haben.
Ich wollte wohlwollend sein.
Naja, auf der anderen Seite, also man hat ja so die Grünen, ne, wo Cem Özdemir sich dann immer hinstellen muss und irgendwie stellvertretend da irgendwie für alle auftreten muss, was ich auch etwas.
Ist er überhaupt Moslem? Ich weiß es gar nicht. Oder wird ihm das nur zugeschrieben, weil er zufälligerweise einen türkischen Namen hat?
Boah, das könnte beides richtig sein. Ich weiß es auch nicht, weil tatsächlich interessiert mich die Religion meiner PolitikerInnen nicht. Und ich habe da jetzt nichts dagegen. Also im Übrigen, ne, falls jemand weiß, dass es eine muslimische Partei gibt, mir ist bisher noch keine untergekommen und sie sollte dann auch eine gewisse Größe haben.
Ja, ist doch, es gibt eine, so eine Kleinstpartei, ich glaube, die heißen dann sogar Big oder so, glaube ich, hießen
die. Ach, die, ja.
Es gab da schon mal irgendwie sowas, aber das ist halt überhaupt nicht, es ist halt, ja, noch nicht mal ferner liefen. Ne?
Und da gilt dann halt auch gerade, der Islam ist ja sehr fragmentiert, ne? Es geht direkt nach der, so wie ich das verstanden habe, nach der örtlichen Gruppe und der örtlichen religionsausübenden Gruppe. Und damit hast du natürlich auch so ein Ding, okay, ja, warum sollte da auch Politik rausfließen? Ich glaube, der größte politische Streit, den Muslime aktuell in Deutschland haben, ist einmal natürlich irgendwie dieses Kopftuch-Dings im öffentlichen Ämtern.
Mhm.
Ja, was tatsächlich eigentlich eher ein Kampf dagegen ist, weil Kreuze darfst du tragen und ne, also ja. Aber die Diskussion machen wir jetzt nicht auf.
Nee, bitte.
Und das zweite ist, glaube ich, war irgendwie Schächtung. Ja, also das spezielle Töten von Tieren auf eine bestimmte Art.
Das hatten sie auch am Hals, ja.
Ja, aber da muss man dann ehrlich sagen, es gab genau
Beschneidung, glaube ich, auch, ne?
Genau, Beschneidung war genauso ein Ding und das betrifft dann ja auch Juden. Da gab es dann halt auch so Regelungen, wo man gesagt hat, naja, also Ärzte müssen das nicht durchführen und so. Aber auf der anderen Seite, ne, es gibt halt gar keinen Diskurs darüber, dass du jede Menge katholisch getragene Krankenhäuser hast, die sich weigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen und teilweise dann gerade so eine Babyklappe vorhalten.
Ja, stimmt.
So
habe ich auch noch nicht drauf.
Da muss man dann halt sagen, also da wird mit mehrerlei Maß gemessen und es wird halt auch sehr schnell bestimmte Religionsgruppen in eine bestimmte Ecke gestellt und der Extremismus in anderen Gruppen ist halt fast unsichtbar. Ja, oder wird schneller legitimiert. Ne? Also so evangelikale Ideen werden viel, viel schneller legitimiert, als jetzt zum Beispiel eine muslimische Idee überhaupt hochkommt. Und dann musst du halt noch überlegen, wie der Diskurs in der Gesellschaft in den Medien aussieht. Ja. Also kann man ja bei bestimmten Teilen unserer Presse sich schon überlegen, wie da die Pressebegleitung von aussieht. Also das ist das nächste Feld. Ja, aber ich glaube, religiöser Fundamentalismus ist in Deutschland gar nicht so stark. Das ist halt so eine Seitensache. Und wenn es stattfindet,
da lässt sich halt super drüber Stimmung machen und am Stammtisch drüber ranten und so, weil Moslem ist ja immer, Moslem ist ja eigentlich das neue Wort für Ausländer. Also hat hier nichts verloren, ist das Fremde, muss bekämpft werden, muss zurückgedrängt werden und. Also das haben wir ja seit 20 Jahren sehr, sehr offen und leider auch sehr lautstark, diese äußerst seltsame Diskussion. Da geht es ja wirklich nur darum, etwas Fremdes oder noch schlimmer, etwas Nicht-Eigenes zu markieren und
ja. Das Interessante da ist, dass das ja eigentlich, dass das aber alles ein Vehikel auch von Politik ist, die sich eher in der Mitte verortet, ne?
Ja.
Also es ist da ein reines Vehikel. Ja, du hast jetzt halt keine islamistische Partei, die irgendwie interessant ist. Und interessanterweise, wenn man dann mal so guckt, wo die Evangelikalen und so einsteigen, dann steigen die halt gleich auf Politikerebene ein, dass du halt bestimmte PolitikerInnen hast, die da irgendwie dann doch mal auf solche Sachen abfahren. Ja, und das ist da so ein bisschen unter der Haube. So, und jetzt haben wir 2021, jetzt haben wir noch eine neue Art von Extremismus dazu bekommen. Wie reden wir jetzt darüber? Meine Güte, also.
Das, was man Covidioten nennt. Diese Querdenker, die QAnon-Follower, die Verschwörungstheoretiker, wobei, ja, mach du. Ich finde die alle sowieso auch rechts. Das hören die nicht gerne. Aber ich glaube, dass wir auch da rechten politischen Extremismus sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall nichts Freiheitliches da dabei. Ja. Wobei die Art, wie dort Diskurs geführt wird, tatsächlich auch die Diskursverschiebung zeigt.
Ja.
Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die verfassungsfeindlich für das Grundgesetz und ihre Grundrechte gekämpft haben, wie dort.
Ja.
Es macht mich
faszinierend.
Ja, muss ich mir vorstellen, ne? Es ist mein Job, Menschen sowas beizubringen, das macht mich ernsthaft betroffen. Ja. Weil das heißt also, dass größere Gruppen oder eine sichtbare Gruppe in unserem Land, die Ideen unserer Verfassung nicht mehr versteht. An dieser Stelle ein kurzes Plädoyer für den Politikunterricht.
Du meinst unsere Sendereihe oder den
Nee, allgemein. Okay. Allgemein, Sozialkunde und politische Bildung wird schon seit Jahrzehnten immer wieder mal gerne geschliffen. Ja, wir sind ja so ein Randfach und wir sind natürlich auch gefährlich, weil die Dinge, die ich erzähle, könnten ja Politiker in ihrem Amt gefährden.
Ja klar, irgendwann wird irgendjemand feststellen, dass das Vehikel böser Moslem eigentlich sich sehr gut dazu eignet, nicht mal darüber nachzudenken oder nicht darüber nachdenken zu müssen, warum eigentlich die Reichen immer reicher und die Armen immer mehr werden.
Zum Beispiel. Auch so. Ich meine, das Schlimmste, was du ja haben kannst, ist einen mündigen Bürger, weil der könnte jemand anders wählen. Also das fängt ja schon an der Stelle an.
Stimmt, ja.
Der könnte sich ja eine politische Meinung bilden und könnte dann bei einem Meinungsbildungsprozess bei Wahlen ankommen und dann könnte der ja irgendwie, ne, also
jemand
das ist ja schon
wäre.
So.
Ja, stimmt, ist halt das ja, Problem.
Ist ja schon so eine alle, Katastrophe. Also man möchte schon nicht unbedingt dass dieses Gefühl, man möchte gerne regieren, ohne dass die Leute da so jetzt was dagegen haben, das ist schon dabei. Ne? Also es geht da, deswegen ist politische Bildung so ein bisschen gefährlich, weil nämlich ne, grundgesetzkonforme Verfassungsdemokratie heißt halt im Endeffekt auch die Leute darauf hinzuweisen, dass sie eine Wahl haben und wie die aussehen, dass sie sich eine Meinung bilden und so weiter, jedenfalls wenn man das ernst meint. Ja, und es heißt halt auch, dass man sich bestimmten Ideen entgegenstellt. Was, um jetzt nochmal kurz auf rechtsextreme Ideen zurückzukommen, zum Beispiel, ja, die AfD sehr, sehr gekränkt hat, dass sie tatsächlich dann überall sich so in irgendwelchen Politikunterrichten halt auch diskutiert wurden unter dem, was sie erzählen. Und dann legt man da halt mal so ein Grundgesetz daneben und sagt, na ja, wie ist denn das jetzt so? Und dann kommt man nicht so weit und dann haben sie gejammert. Aber das tut mir ja leid. Ich meine, ich lege das Grundgesetz genauso neben irgendwelche Kommunisten und sage, das geht nicht. Hm. Ja, und ich lege das auch neben andere Leute und sage, also habt ihr das mal gelesen, ja? Und das ist dann, ne, und gegen Autoritarismus geben halt generell vor. Und das ist vollkommen egal, wer kommt, ja. Also ich werde genauso gegen die Ökodiktatur wettern. Ja, weil Öko gern, Diktatur nein.
Ja.
Ja, also es gibt halt irgendwo eine Grenze. Ja. Und die Linien sind halt auch andere. Also man muss jetzt heutzutage immer so ein bisschen aufpassen. Wir haben, glaube ich, immer einen latenten Autoritarismus und Totalitarismuswunsch in der Gesellschaft, mhm, und der ist unabhängig von der Richtung.
Und so gleichzeitig, und das finde ich auch so, ist auch was mich ein bisschen besorgt stimmt, so eine, ich beobachte das vor allen Dingen auch bei weiten Teilen der JournalistInnen, so eine Untergangssehnsucht.
Also, naja, wenn sie so weitermachen, wird die ja erfüllt.
Ja, eben, aber man will ja nicht untergehen. Also das kann ja niemand ernsthaft wollen.
Ja, ich kann dir da nicht helfen, aber ich empfehle da vielleicht mal so eine Gruppentherapie oder so. Ja. Das soll ja helfen. Das finde ich interessant. Und jetzt, du hast als Gegenteil, haben wir jetzt natürlich über diese ganze Fragmentierung der Gesellschaft anhand von Meinung. Und sind wir irgendwie dann wieder bei Journalismus. Ein Phänomen, das ich jetzt schon in der Schule festgestellt habe, ist die Idee, dass junge Menschen, aber auch viele andere Menschen eine geteilte gesellschaftliche Realität haben, stimmt nicht mehr, weil es keine medial vermittelte gesellschaftliche einheitliche Realität gibt. Ja. Hm. Früher konntest du als Sozialkundelehrer sagen, machen Sie mir einen Wochenbericht.
Ja.
Und konntest dir sicher sein, die Leute gehen zu einer überschaubaren Auswahl an Quellen und suchen dort halt das aktuelle politische Probleme.
Wobei der Witz an der Sache ja dann auch wiederum ist, es gibt diese Realität ja tatsächlich und man kann sie auch teilen. Sie wird halt nur immer wieder torpediert von, ja, im Zweifelsfall Wladimir Putins Medienoutlets oder so. Womit wir wahrscheinlich auch wieder bei der politischen Bildung wären oder beim Politikunterricht wären, der möglicherweise auch ganz gut in der Lage ist, Menschen gegen solche Demagogie ja zu imprägnieren.
Ja, aber also du kannst Menschen, dich halt auch
Menschen beizubringen, Sinn von Unsinn zu scheiden.
Ja, du kannst dich halt aber auch einfach komplett dem politischen Geschehen entziehen.
Und trotzdem deinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist faszinierend, ja.
Und vor allen Dingen auch dann halt Diskurse führen. So, und dann hast du wie jetzt diese Covid-Pandemie. Mhm. Und dann wird auf einmal, ja, shit's going to get real. Und auf einmal bist du betroffen auf irgendeine Art. So, und dann hast du das Problem, dass du dich nicht orientieren kannst. Und dann sind wir bei Fake News und du hast auch, nachdem alle Medien-Outlets irgendwie dieselbe Qualität für dich haben, weil du das ja nicht entscheiden kannst, hast du auf einmal ein Problem. Jetzt haben Schülerinnen und Schüler natürlich den Vorteil, sie haben Lehrkräfte. Ja, und Lehrkräfte gelten so ein bisschen als gesicherte Quelle.
Ja, aber ja. Ich habe jetzt gerade hier an so einer Berliner Berufsschule das Problem. Da gibt's halt eine Lehrkraft, die sehr weit rechts außen steht, ist also so Querdenk rechts außen, Corona-leugnenden Video, YouTube-Kanal hat, wo er dummes Zeug erzählt, den haben sie feuern wollen, hat nicht geklappt, weil der Betriebsrat da was gegen hatte, oder wie das bei euch an den Schulen heißt. Das heißt, selbst da ist die Verlässlichkeit der Quelle ja schon fragwürdig.
Ja, wobei
wie kann ich wissen, dass du verlässlich bist, wenn ich weiß, dass es einen gibt, der nicht verlässlich ist und trotzdem in der Schule arbeiten darf?
Ja, an der Stelle, es gibt einen hohen AfD-Politiker in Thüringen, den sie auch nicht aus seinem Geschichtslehramt in Hessen rausgekriegt haben und sie haben es versucht.
Stimmt.
Ja? Das ist, ich will mal sagen, das ist ein Problem der Verwaltung.
Wir ignorieren das hier. Externalitäten sind das.
Naja, das Problem ist, das ist ein Diskurs, da müssen wir dann irgendwie anfangen mit Verwaltungsrecht und so, ja. Aber im Durchschnitt kannst du dir sicher sein und vor allen Dingen kannst du dir halt auch sicher sein, dass dadurch, dass in Schulen nicht nur eine Person lehrt.
Ja.
Ja, du zumindest Meinungspluralismus hast.
Ja.
Ja, das heißt also, wenn, und ich kann auch sagen, ja, also ich habe durchaus Kollegen, die durchaus andere Meinungen vertreten als ich, auch in Fächern, die ähnlich gelagert sind. Und die Schülerschaft kommt dann schon, die kommen ja, was sagen Sie denn dazu? Und dann sage ich, ja, halte ich jetzt nichts von, weil so. Und dann muss halt der Schüler oder die Schülerin das selber für sich entscheiden, ja, wem sie glaubt und worauf sie steht. Ja, und du kannst ja gerade in Sozialkunde, da kannst du auch nur ein Meinungsangebot machen. Alles andere ist mir offiziell verboten und das ist auch nicht mein Job. Ja, und ich kann auch nur eine Deutung anbieten. Wenn dann jemand total angefressen rausgeht und sich denkt, der Brand, der hat nur Scheiße erzählt, na, ist ja okay, ja. Also das ist vollkommen okay. Aber du hast auf jeden Fall mal eine Instanz.
Ja.
Und die Instanzen brechen uns an der Stelle weg. Und stattdessen hast du halt große Social-Media-Räume, in denen Diskurse vorherrschen. Und das führt dann halt auch zu diesen QAnon-Geschichten, ne? Also das führt halt zu diesen ganzen Querdenker-Sachen. Da werden halt unheimlich viele Dinge missgedeutet und es wird sehr viel geglaubt und sich gegenseitig sozial verstärkt. Und natürlich spielen dort persönliche Ängste mit verschobener Wahrnehmung ineinander. Also was man ja bei diesen Querdenker-Sachen sagen kann, ist, das sind alles Menschen, die zumindest eine Wahrnehmungsverzerrung haben,
ja,
und gleichzeitig einen gewissen Konservativismus,
ja,
weil sie möchten gerne eine Realität, die sie aktuell nicht haben können, weiterhin haben. Ja? Und die Einschränkung ihres Lebens durch etwas, was sie nicht sehen und einordnen können, wirft die komplett aus der Bahn.
Ja.
Damit sind sie natürlich super ein Vehikel für Rechtsnationale, ja, zum Beispiel. Ja. Interessanterweise, wenn du dir dann aber diese Kundgebung anguckst und anguckst, was da so Journalistinnen und Journalisten da so von mitbringen, dann stellst du fest, dass so diese grundlegenden Ideen von Menschen kommen, die eigentlich überhaupt nicht autoritär sind, sondern die so anti-autoritär sind, ne, Toleranzparadox, dass sie überhaupt solche Leute zulassen. Ja, dass er so happy, yippie, yippie,
ich glaube,
gegen ich Oppression gegangen wird, dass man die Oberoppressierenden reinlässt.
Ja, ich glaube aber trotzdem, ich weiß auch gar nicht, ob das viele andere Menschen auch so denken. Ich glaube aber trotzdem, dass sie gerne eine Autorität hätten, dass ihnen nur nicht klar ist, welche Autorität das sein soll. Die wollen eine andere Autorität, die wollen nicht die Autorität, die jetzt gerade da ist, aber sie wollen eine. Sie wollen gesagt kriegen, wo es lang geht.
Weiß ich nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass sie dringend alles abschaffen wollen, damit jeder so leben kann, wie er will, und wenn sie das mit Gewalt abschaffen müssen. Das ist so mein Eindruck, ne? Und du merkst das schon, dein Eindruck und mein Eindruck sind schon nicht derselbe.
Ja.
Weil wir haben es das erste Mal mit einer absoluten Mischgruppe zu tun.
Ja. Mischextremismus. Extremismus, ja, der Mische.
Naja, es kulminiert sich halt im Endeffekt einfach an diesem Fakt, dass wir jetzt diese Pandemie haben. Und dass in dieser Pandemie das Normal, ja, es wird ja immer gesagt, jetzt ist das neue Normal oder so, aber das, woran ich mich als normal gewöhnt habe, jetzt erstmal ausgesetzt ist. Wir laufen mit Masken durch die Gegend, Schule findet auf einmal ohne Kreidetafel und vor Computern statt. Ja, alles möglich. Es ist alles anders. Ja, Politiker machen auf einmal Regeln und solche Dinge. Wir haben halt auf einmal auch persönliche Einschränkungen. Und
wir spüren auf einmal die persönlichen Einschränkungen, die wir haben. Die hatten wir ja vorher auch schon.
Ja, aber die meisten Menschen, die dort dabei sind, sind ja in Gruppen, die so privilegiert sind, dass sie nie gesehen haben.
Ja, richtig, ja.
Ja, womit wir dann wieder bei dieser Idee des Extremismus der Mitte sind. Nämlich, dass da jetzt hauptsächlich Leute auf die Straße gehen, die so privilegiert sind, dass sie nie gemerkt haben, dass man auch unprivilegiert sein kann. Jetzt haben aber alle Einschränkungen.
Ja.
Ja, das ist übrigens ganz interessant. Ne? Also die Pandemie hat nicht dafür gesorgt, dass Menschen mit niedrigem Sozialstatus besser dastehen.
Ja.
Ganz im Gegenteil. Ja. Aber die stehen auch nicht auf der Straße. ja, sondern auf der Straße stehen Eigenheimbesitzer oder so.
Ja, stimmt.
Ja. Die sich jetzt beeinträchtigt fühlen. Ja, oder auf der Straße stehen zum Beispiel in Ostdeutschland halt die Gruppen von verlassenen Menschen, ja, die halt physisch wie auch gesellschaftlich von der verlassen wurden.
Meinst du diese B96 oder was? Das ist diese, wo sie an der Landstraße stehen mit den Reichsflaggen und sowas. Dieses Phänomen.
Ja, und da muss man dann auch sagen, das ist eine offene Tür für Rechtsextremismus.
Ja.
Weil Rechtsextremismus dir ja immer kümmern verspricht.
Übrigens hat diesen Extremismus der Mitte, den hat Jonas Scheible, der war mal bei T-Online, jetzt ist er beim Spiegel, der hat den mal bezeichnet als normalitär. Das fand ich eigentlich ganz treffend, weil das sind halt Leute, die eigentlich die Normalität mit Gewalt durchgesetzt sehen wollen, beziehungsweise bereit sind, Gewalt anzuwenden gegen diejenigen, die ja im Grunde progressiv sind oder die gewohnten Regeln oder das gewohnte Leben in irgendeiner Form in Frage stellen. Also Normalitarismus finde ich da eigentlich einen ganz interessanten Begriff, wenn man ihn extremistisch versteht auch. Dann bist du nämlich beim Extremismus der Mitte. Dann bist du bei den Leuten, die Verbrennungsmotor fahren wollen, die Fleisch essen wollen für billig und ne, so diese ganzen Sachen, wo du dann auch immer und immer wieder in den populären Zeitungen irgendwelche komischen Kommentare liest, wo du ja auch denkst, sag mal, was? Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln schreibt jetzt einen Kommentar, in dem er sich ja quasi zum Helden stilisiert, weil er grillt?
Naja, das machen ja viele Männer.
Ja, zurück zu dir.
Hat ihn auch jemand gefragt, ob seine Frau die Salate gemacht hat, so wie sich das gehört? Genau. Oder so hat sich das gehört? Auch gemacht?
Nee, die macht dann mit Sicherheit seine Frau, sonst könnte ja hinterher keiner sagen, dass er gut gekocht hätte.
Ja.
Ja. Ach, schön.
So. Das tut mir leid, ich habe da kein... ja, aber das, also normalitär finde ich nicht schlecht. Ich hätte ja jetzt gesagt, das ist einfach nur eine andere Variante von Konservativismus. Ja, weil natürlich Menschen mit 30 und einem Kind, ja, die haben nicht den Luxus, da irgendwie zu jammern.
Ja.
Ja, die haben nämlich aktuell im Übrigen in der Pandemie ganz andere Sorgen. So, ja, also ich meine, du hast ja im Umfeld auch Menschen mit Kindern.
Durchaus.
Ja, ja, die ich habe so das Gefühl, da gibt's ganz andere Problemlagen, ja. Da kommt so die Idee, meine Freiheit wird durch eine FFP2-Maske eingeschränkt, das ist nicht auf Platz 1.
Nee.
Sondern ist eher so.
Ja, meine Freiheit wird dadurch eingeschränkt, dass meine Kinder in die Schule müssen und im Zweifelsfall ein Virus mit nach Hause bringen, was die Großeltern umbringt. Und dann ist das Geheule groß, ja.
Ja, also, ne, halt ganz andere Perspektiven, aber das sind ja die Perspektiven, die nicht da sind. Und das hat halt auch, ne, wir hatten es vorhin über Alterung und so weiter, das hat auch was damit zu tun, was ist denn jetzt die Perspektive der Mitte?
Ja.
Und da muss man dann ehrlich sagen, wenn man auf die Bevölkerungspyramide guckt, ja, Durchschnittsalter um die 40, 50, ja, so. Hm. Ja, das ist nicht mal, also du bist drin, ich fall langsam rein, ja.
Ja, ich bin drin und die Perspektive ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin drin und ich bin raus. Also das hat für mich, hat das nichts mehr zu bieten. Also einen gesellschaftlichen Fortschritt werde ich nicht mehr miterleben und vor allen Dingen schon gar nicht davon profitieren. Also da werden die jüngeren Generationen, die jetzt, was weiß ich, 20 sind oder so, die werden einfach an mir vorbeiziehen und mich auch nicht mitnehmen. Zu Recht.
Und da ist aber noch die Frage, ob die das können, aber das ist eine ganz andere Sendung. Ja, naja, und ich glaube, da kommt viel diese Querdenken-Sache und so weiter her, dass Menschen halt zutiefst in ihrer Realität gestört sind.
Ja.
Und dafür natürlich eine Erklärung brauchen, aber die offensichtlichste Erklärung nicht akzeptieren können und wollen, weil das auch eine Erklärung ist, gegen die du nichts tun kannst.
Selbstwirksamkeit ist einer dieser Begriffe. Ja. Und das, ich gehe damit, dass ich raus bin, ja, so, also jetzt aus der also generationell sozusagen, dass ich raus bin aus dem gesellschaftlichen Fortschritt. Damit komme ich ganz hervorragend klar, weil ich ein sehr, sehr starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit habe, trotz alledem. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich solche Podcasts machen kann mit dir und Menschen zuhören und das gut finden und so. hätte ich das nicht, also dann wäre ich jetzt irgendwie seit einem Jahr auf Kurzarbeit null und auch handwerklich ungeschickt und sowas, dann wäre das mit einem Gefühl von Selbstwirksamkeit wäre vorbei. Und dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, außen irgendetwas zu finden, das mich stärkt. Ja,
ja, das Spannende ist, ich glaube, die haben dann eine Art verfälschter Selbstwirksamkeit, die sie auf Social Media finden.
Ja.
Ja, also da gehst du nämlich hin, postest deine Sachen und das auf der einen Seite erlebst du die größte Kränkung des Sendenden.
Ja.
Ja, weil es interessiert sich halt keine alte Sau dafür.
Keiner hört deinen Podcast, ja.
Ja, ne, keiner liest deinen Facebook-Post.
Ja, ist ja selber.
Oder, und wenn, und ja, und dann schreibst du irgendwann das Richtige und alle klopfen dir auf die Schultern.
Mhm.
Und dann denkst du dir, ich schreibe immer mehr das Richtige, ne? Ja. Das ist ja schon so eine Medienfunktion. Und dann hast du halt eine Selbstradikalisierung der Menschen. Und dann stehst du halt irgendwie 4 Wochen später da und sagst in der Kamera, ach, der Mensch mit der Reichskriegsflagge hier, der ist doch überhaupt kein Problem. Wir sind doch hier alle nur für die Freiheit, für den Frieden da und du glaubst das. Wir können das ein bisschen zeitaktuell machen. Ne? Wir sind jetzt, wie gesagt, Anfang 2020. Es gab diesen Wunder.
Genau genommen Anfang Februar 2020 sind wir.
Es gab nach der Amtseinführung von Biden ein The Daily von der New York Times.
Ja.
Den findet man bestimmt dann auch noch, wo sie die QAnon-Leute an dem Tag begleitet haben.
Ja.
Und man kann sehen, wie diese Menschen fertig sind mit der Welt. Und da muss ich dann ehrlich sagen, die seelische Qual, die an diesen Menschen verübt wurde, ja, von Menschen, die aus Spaß irgendwelchen Kram im Internet gepostet haben und das immer weitergetrieben haben.
Wahnsinn, ja.
Das ist eigentlich mal was, das müsste man auch mal so rechtlich aufarbeiten.
Das müsstest du, glaube ich, erstmal forensisch, also psychologisch, psychiatrisch überhaupt erstmal greifbar machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das noch gar nicht gibt, was da passiert ist, dass es noch unbeschrieben ist im Wesentlichen. Alleine die Geschwindigkeit dieser Selbstradikalisierung, insbesondere im Bereich QAnon, das ist ja, teilweise hat das nur Tage gedauert, bis Leute komplett aus der Realität raus waren. Also, ja.
Es ist halt, es ist halt sehr schwierig und ich glaube, diese neuen Bewegungen von Extremismus, haben halt auch was mit der Art der Kommunikation zu tun und auch mit der Art des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und der bröselt halt so richtig vor sich hin.
Ja.
Und das wird halt immer schwerer. Du hast dann immer kleinere Gruppen, die sich radikalisieren. Und wir haben halt auch ein Mediensystem, das diese dann über die Maßen protegiert, weil es ist ja etwas, wo ich drauf gucken muss.
Ja.
If
it bleeds, it leads.
Ja. Ja, und es ist halt auch so ein Ding, wo die Gesellschaft vielleicht eine neue Kohäsion finden muss. Ja. Ein schönes Phänomen jetzt in der Pandemie ist ja zum Beispiel, dass jetzt, und dann schlagen wir den Bogen wieder zurück zum Anfang so ein bisschen, dass die AfD als jetzt die große Partei der äußersten Rechten unheimlich darunter gelitten hat, dass es keine großen fiktiven Themen gibt und dass selbst das große Thema, was wir haben, nämlich Covid-19, Pandemie und so die Menschen betrifft, dass du es nicht zu einem politischen Spielball machen kannst. Mhm. Die haben sich dann mit diesen Corona-Demonstranten, Querdenkern, QAnon-Leuten verbrüdert. Und das hat nur dazu geführt, dass sie als Partei, die zumindest sagt, dass sie demokratisch ist, noch mehr gelitten haben.
Ja.
Ja, also du bekommst es nicht mehr hin. Ne? Wir haben eine Gesellschaft, du hast eine gesellschaftliche Einheit, die wir, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Auch wenn die Einheit darin besteht, dass alle Leute aktuell dastehen und den Gesundheitsminister gerne irgendwie aus irgendwelchen Gründen an den Hals springen möchten.
Aber warum denn? Der tut doch nichts. Eben.
Wir diskutieren das jetzt nicht.
Kann das funktionieren? Also es ist ja jetzt, die Hoffnung wäre ja jetzt, dass wir eine neue gesellschaftliche Kohäsion über diese Pandemie finden. Dass wir da irgendwie hinkommen. Kann das gehen?
Nein. Und das siehst du schon.
Ja.
Also, wir machen jetzt noch schnell den aktuellen Teil. Ja.
Dann gehen wir Kaffee trinken.
Nein. Nein. Und das fängt jetzt schon damit an, dass es Gerechtigkeitsfragen geht, wenn es um Impfungen geht.
Mhm. Und Gerechtigkeitsfragen so und Klüngel, ne? Ich finde, es gibt gerade ein sehr schönes Lehrstück. Es gibt ja in der Volkswirtschaft das Allokationsproblem. Die Frage, wie verteile ich eine knappe Ressource so, dass möglichst viele davon profitieren? Geld. Wie gebe ich, wo ich Geld hin? Jetzt haben wir Impfstoff. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das Allokationsproblem zu lösen. Die eine Möglichkeit oder der eine Mechanismus, dieses Problem zu lösen, heißt Markt. Und der andere Mechanismus, dieses Problem zu lösen, heißt Staat. Und es gibt ja immer dieses, das muss der Markt regeln oder das kann der Markt nicht regeln oder sonst irgendwie was. Und es gibt jetzt gerade im Moment, 8. Februar ist heute, wo wir aufnehmen, gibt es so Fälle von einer Stadt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, dann von der Stadt Halle auch, wo Politiker geimpft worden sind mit angeblichen Restmengen und so und es konnte niemand sonst geimpft werden und sowas. Aber wo du einfach so das Gefühl hast, ah ja, guck mal an, der Markt hätte es in einer solchen Weise geregelt, dass diejenigen, die viel Geld auf den Tisch legen, bevorzugt geimpft worden wären. Und jetzt ist es so, wo der Staat es regelt, dass diejenigen bevorzugt geimpft werden, die über die bessere Seilschaft oder das bessere Netzwerk in diesem ganzen Spiel verfügen. Ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Muss man mal noch genauer angucken, ja.
Ja, wird übrigens in bestimmten Teilen unserer Bevölkerung dazu führen, dass ihre Vorurteile noch bestätigt werden, nämlich insbesondere im Osten.
Ja, natürlich, ja.
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, die Frage, wann es, das kommt nicht wieder. Ja, also die Pandemie ist nicht die große Gesellschaft, das große gesellschaftliche Zusammenkommen.
Ja.
Sondern es ist eine Pause.
Ja.
Und ich glaube, danach wird man sich noch mehr an den Hals springen.
Na klar, weil die vor der Pandemie, ich sag mal, Vermögen hatten, die haben es nach der Pandemie wahrscheinlich auch immer noch. Also die richtig Vermögen hatten. Klar, wenn du Kneipier bist oder warst und Vermögen hattest, hast du es jetzt verbrannt. Aber die gar nichts hatten, die haben hinterher immer noch gar nichts und wahrscheinlich noch weniger, weil irgendwovon muss das ja alles bezahlt werden, das heißt Sozialabbau.
Ja, und in der Logik, in der unsere Diskurse aktuell geführt werden, wird eine ganz große Sache kommen, nämlich die Frage nach der Schuld.
Ja.
Na, und die ist natürlich total irrsinnig, die gibt es nicht, sondern aber es wird jeder im Nachhinein ankommen und nachkarten.
Ja.
Und wir sehen das jetzt schon, die progressive Seite wirft der Politik vor, ja, nicht proaktiv genug gewesen zu sein.
Mhm.
Und die andere Seite wird der Politik vorwerfen, viel zu proaktiv gewesen zu sein. Jeder wird's besser wissen.
Mhm.
Ja, das ist wie wenn Deutschland beim Fußball verliert. Ja, wir haben 80 Millionen Finanzminister und Gesundheitsminister diesmal. Ja, und gleichzeitig möchte keiner in der Situation gesteckt haben, aber es wird zur Entzweiung sehr gut funktionieren, zur Einigung wird es überhaupt nicht funktionieren. Wir werden nicht, du siehst es doch jetzt schon, wir kommen aus der Nummer nicht raus und sagen, toll, dass wir, betont es wir, dass alle überlebt haben.
Ja.
Ja. Sondern jede Person kommt dort mit ihrem persönlichen Trauma, mit ihrer persönlichen Verletzung raus.
Mhm.
Ja. Und die meisten Menschen können nicht akzeptieren, dass das grundlos passiert ist. Und noch weniger Menschen können akzeptieren, dass sie vielleicht noch gar noch eine Eigenverantwortung hatten.
Mhm.
Also muss es eine Fremdverantwortung geben. Und das mit einer politischen Klasse, die sich bestmöglich immunisiert hat dagegen, für irgendetwas, was sie auch nur randständig als Entscheidung treffen muss, verantwortlich zu sein. Ja, es ist ja, also die Desillusionierung ist ja jetzt schon relativ hoch, die wird noch größer werden. Und das wird, wenn es vorbei ist, ja, wird man versuchen, das alles auseinander zu karten, ja, und dann wird sie noch größer, weil alle desillusioniert sein werden.
Und dann werden wir noch einen neuen Extremismus sehen und dann nehmen wir diese Sendung nochmal neu auf.
Ja, wahrscheinlich.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.